SRF 3.
Verbindungen zum IS. Die Polizei verhaftet im deutschen Chemnitz einen Syrer, der einen Anschlag vorbereitet haben soll. Festhalten an der Klage. Der türkische Präsident Erdogan will den deutschen Satiriker Jan Böhmermann immer noch vor Gericht ziehen. Überraschende Wahl. Der Wirtschaftsnobelpreis belohnt zwei Männer, die seit Jahren praktische Vertragsforschung betreiben. Und das Wetter. Morgen ist es meist bewölkt und regnerisch bei 10 bis 13 Grad. Info 3 mit Karin Britsch. Der Fall bewegt. In Deutschland hat die Polizei einen 22-jährigen Mann aus Syrien festgenommen. Übers Wochenende war nach ihm gefahndet worden. Die Polizei vermutet, dass er einen Anschlag plante. Einen Anschlag ähnlich den Attentaten von Paris und Brüssel. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Der Präsident des Landeskriminalamtes von Sachsen, Jürg Michaelis, sprach nicht lange um den heißen Brei herum.
Vorgehensweise und Verhalten des Verdächtigen sprechen derzeit für einen IS-Kontext.
Am Samstagmorgen hatten die Polizei und ein Sondereinsatzkommando einen 22-jährigen syrischen Flüchtling in Chemnitz zu verhaften versucht. In einer Wohnung wurden 1 Kilogramm Chemikalien sowie mehrere 100 Gramm hochexplosives TATP, Triacetontriperoxid, gefunden.
Diese Art würde dem verwendeten Sprengstoff bei den Attentaten von Paris und Brüssel entsprechen.
Diese Schlussfolgerung machte sich heute auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière explizit zu eigen. Die Polizei musste den verdächtigen Syrer am Samstag entkommen lassen, weil die Situation im Falle eines Schusswechsels für Unbeteiligte zu gefährlich gewesen sei. Nach seiner Flucht sprach der Mann gestern Abend am Hauptbahnhof Leipzig zwei Syrer an und bat um eine Übernachtungsgelegenheit. Die Syrer hätten den Gesuchten erkannt, nach Hause mitgenommen und überwältigt. Der Zugriff gestaltete sich deswegen am Ende für die Polizei einfach, wie Michaelis erklärte.
Da die Landsleute die Person bereits überwältigt und gefesselt hatten.
Merkwürdigerweise dankten die sächsischen Behörden allen Beteiligten explizit, außer den beiden Syrern. Das übernahm schließlich eine Sprecherin der Bundesregierung. Seit Freitagabend hat Deutschland den Atem angehalten. Der Einsatz war sehr aufwendig. 700 Personen von Bund und Ländern standen rund um die Uhr im Einsatz. Die Rede ist von geplanten Anschlägen auf Berliner Flughäfen. Ein zweiter syrischer Flüchtling, der Inhaber der Wohnung, in welcher der Sprengstoff gefunden wurde, sitzt ebenfalls in Haft. Was sind die Kennzeichen der Terrorbedrohung gegen Deutschland? Die Behörden warnen seit Monaten, dass die Terrorgefahr hoch sei. Ein gemeinsames 2004 eingerichtetes Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern leistet offenbar gute Dienste, wie immer wieder hervorgehoben wird. Die entscheidenden Hinweise kamen vom Bundesamt für Verfassungsschutz und ausländischen Geheimdiensten. Bislang sind erst zwei Flüchtlinge, darunter der verdächtige Wohnungsinhaber von Chemnitz, im vergangenen Herbst mit dem großen Flüchtlingsstrom nach Deutschland gekommen. Der Hauptverdächtige war bereits im Februar 2015 eingereist. Möglicherweise leitet der IS potenzielle Attentäter über das Internet an, so auch in diesem Fall, hat aber keine sehr gute Organisation vor Ort, denn als der Hauptverdächtige flüchtete, sprach er aufs Geratewohl Landsleute am Bahnhof Leipzig an. Diese Landsleute sind offenbar nicht verdächtig, werden aber als Zeugen einvernommen.
Das RAF feiert Geburtstag, 20 wird es, und viel ist passiert in den letzten 20 Jahren mit den regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Das weiß Peter Greif sehr genau. Er ist seit 20 Jahren dabei und hat heute mit jedem zu tun, also mit dem Magaziner ebenso wie mit dem Banker.
Ich beobachte, dass wir heute einen sehr viel stärkeren Anteil von hochqualifizierten Stellensuchenden beraten und auch von Fachkräften.
Was sich sonst noch verändert hat seit der RAF-Gründung in den 90er Jahren, das gibt's hier später zu hören. Zuerst nach Russland. Präsident Putin will mithelfen, die Ölpreise zu stabilisieren, Nina Gigax.
Russland wolle dafür weniger Öl fördern und sich an den Maßnahmen der ölproduzierenden Länder OPEC beteiligen, kündigte Präsident Wladimir Putin an einem Energiegipfel in Istanbul an. Das Einfrieren oder die Reduzierung der Fördermenge sei nötig, sagte Putin. Die OPEC-Länder, zu denen Russland nicht gehört, hatten sich Ende September darauf geeinigt, weniger Öl zu fördern. Die genauen Mengen sollen im November festgelegt werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nicht akzeptieren, dass der deutsche Satiriker Jan Böhmermann für sein Schmähgedicht straflos ausgehen soll. Erdogans Anwälte hätten Beschwerde erhoben gegen die Einstellung des Verfahrens, teilte die Staatsanwaltschaft Mainz mit. Die Ermittler in Mainz waren zum Schluss gekommen, dass Böhmermann strafrechtlich nicht verfolgt werden könne. Nun muss die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz über die Beschwerde entscheiden. Hängig ist weiterhin eine Privatklage Erdogans. Das österreichische Bundesland Kärnten ist eine 11 Milliarden Euro schwere Haftung für seine gescheiterte Bank Hypo Alpe Adria los. Die Gläubiger erhalten bis zu 90% ihrer Forderungen zurück. Fast alle hätten das Angebot angenommen, melden die Behörden in Klagenfurt und Wien. Bei den Gläubigern handelt es sich um deutsche und österreichische Finanzinstitute. Der Vergleich wird finanziert aus der Abwicklung der Bank, welche die Regierung in Wien vorfinanziert. Das Bundesland Kärnten muss noch 1,2 Milliarden Euro beitragen. Die Schweiz und Aserbaidschan stärken ihre Zusammenarbeit bei der Migration. Außenminister Didier Burkhalter und sein Amtskollege Elmar Mamadjarov haben in Bern zwei entsprechende Abkommen unterzeichnet. Es geht um die Rückübernahme von Personen, die die Schweiz verlassen müssen, sowie um Visaerleichterungen. Personen aus der Schweiz und Aserbaidschan sollen einfacher ein Visum für Kurzaufenthalte im jeweiligen Land erhalten. Beim Treffen sprachen die zwei Außenminister unter anderem auch über die Menschenrechtslage und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. 918 Millionen Passagiere sind im letzten Jahr in der EU mit dem Flugzeug gereist. Das seien so viele wie noch nie, meldet die Statistikbehörde Eurostat. Damit stieg die Zahl der Passagiere 2015 gegenüber dem Vorjahr um 4,7%. Verglichen mit 2009 wuchs die Zahl der EU-Passagiere gar um über 20%, wobei die EU auch um ein Land, um Kroatien, erweitert wurde. Und hier noch der Blick an die Börse. Die Daten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 8.177 Punkten plus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 0,971 gehandelt, der Dollar zu 98,32 Rappen.
Info 3 Abend.
Verträge regeln Abmachungen und Verträge begegnen uns täglich. Was aber braucht es, damit ein Vertrag alle Seiten zufriedenstellt? Diese Frage haben die beiden Wissenschaftler Oliver Hart und Bernd Holmström untersucht. Jahrzehntelang. Nun haben sie dafür den Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Womit sie sich aber täglich befassen, das weiß Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis.
Oliver Hart und Bent Holmström, der erste Brite mit US-Pass, der zweite Finne. Sie beide forschen und lehren zur sogenannten Vertragstheorie. Beide sind an amerikanischen Elite-Universitäten. Hart in Harvard, Holmström am Massachusetts Institute for Technologies, MIT in Boston. Im Wesentlichen erforschen sie die Grundlagen, die zu guten, funktionierenden Verträgen führen. Carnhorn hat vor 3 Jahren ein Buch über Wirtschaftsnobelpreisträger veröffentlicht. Sie kennt die Publikationen der beiden Nobelpreisträger. Zu Oliver Hart sagt sie:
Hart hat wirklich bahnbrechende Arbeiten geleistet zur Berücksichtigung der Tatsache, dass man in Vertragsabschlüssen manchmal nicht alles berücksichtigen kann.
Konkret, ein Vertrag kann noch so umfangreich und detailliert sein. Trotzdem kommt es häufig vor, dass er nicht alle Eventualitäten abdeckt. Ein guter Vertrag kann trotzdem funktionieren, so Oliver Hart. Voraussetzung ist aber, dass möglichst klar geregelt ist, wer von den Vertragsparteien das abschließende Entscheidungsrecht hat, um das Ungeregelte zu regeln. Der zweitprämierte, Bent Holmström, forscht ebenfalls im Bereich der Vertragstheorie. Die beiden ergänzen sich und haben schon zusammengearbeitet. Carnhorn:
Bent Holmström ist vor allem bekannt für die Arbeiten zur Bezahlung von Managern, aber auch ganz allgemein im Unternehmen, wie Lohngestaltung aussehen soll.
Er versucht herauszufinden, wie Verträge ausgestaltet sein müssen, damit sie motivierend auf die Angestellten wirken. Eine gewisse öffentliche Bekanntheit erlangte Holmström bei der Diskussion um Managersaläre. Er störte sich an jenen Lohnmodellen, welche die Manager nach dem Gang des Aktienkurses entlöhnten. Diese führten dazu, dass die Manager bei jedem Entscheid zuerst auf den Aktienkurs schielten und nicht auf längerfristigere Ziele. Kernhorn hätte, wie die meisten, nicht auf Hart und Holmström als neue Nobelpreisträger gesetzt. Völlig unlogisch sei die Wahl aber nicht.
Es stimmt, dass die beiden jetzt nicht so auf den üblichen Listen standen, wo Wetten abgeschlossen werden, wer als nächstes dran ist. Aber ich glaube, das liegt daran, dass diese Art von Forschung ist nicht so sehr wirtschaftspolitisch, sondern sie ist relativ nah dran an dem, was unternehmerische Realität und den unternehmerischen Alltag betrifft.
Hart und Holmström seien auch nicht die ersten, die sich mit der Vertragstheorie beschäftigten. Sie reihten sich vielmehr in eine ganze Reihe von Vorgängern, die schon vor einiger Zeit damit begonnen haben, herauszufinden, wie Firmen funktionieren, welche Grundsätze erfolgversprechend sind oder wie Verträge ausgestaltet werden müssen, damit sie auch unter widrigen Umständen funktionieren.
Info 3 Abend.
Wer seine Arbeit verliert, sucht meist rasch eine neue Stelle. Dabei helfen die regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV. Seit 20 Jahren gibt es sie. Gegründet wurden sie in den 90er Jahren, als vorübergehend über 5% Arbeitslose hatte in der Schweiz. Eine für uns sehr hohe Zahl. Die Zeiten, die haben sich geändert. Die RAVs funktionieren heute anders als damals. Warum und wie anders, weiß Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Er hat das RAV in Dietikon im Kanton Zürich besucht.
Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren sind längst etablierte Institutionen. Für arbeitslose Menschen ist und bleibt der Gang aufs RAV allerdings schwierig, sagt Peter Greif. Er leitet das RAV in Dietikon.
Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass es schwierig ist, wenn man arbeitslos wird, aufs RAV zu kommen. Das ist wie eine Eintrittsschwelle.
Diese Eintrittsschwelle überwinden zu müssen, können heute allen passieren, egal ob Banker oder Magaziner.
Die Gesellschaft weiß, dass es jeden treffen kann und sie können auch heute als sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle verlieren. Da haben sie zum Teil direkt keinen Einfluss mehr drauf, auch nicht durch gute Arbeit.
Das zeige sich auch daran, wer heute aufs RAV komme, so Peter Greif, der den Schweizer Arbeitsmarkt seit über 20 Jahren aus nächster Nähe verfolgt.
Heute kommt ein Querschnitt von allen Berufsgruppen zu uns aufs RAV. Das sind Hochqualifizierte, das sind Fachkräfte und das sind Hilfskräfte.
Diese Zusammensetzung spiegelt denn auch die Veränderung, welche die Schweizer Wirtschaft in den vergangenen 20 Jahren durchlaufen hat. Der Dienstleistungssektor hat stets an Gewicht gewonnen. Deshalb sind auch Akademiker und Fachkräfte nicht mehr gefeit vor Arbeitslosigkeit. 1996 hat Peter Greif als Personalberater auf einem RAV begonnen. Damals galt, dass Arbeitslose schnell und dauerhaft eine neue Stelle finden mussten. Diese Losung gelte grundsätzlich noch heute, so Peter Greif, wenn auch mit Abstrichen.
Es ist uns wichtig, dass Sie so schnell wie möglich wieder in eine Stelle stecken oder ankommen, dass Sie im Arbeitsprozess sind. Ob es dann die ganz genau richtige ist, die Ihnen 100% gefällt, ist uns nicht so wichtig. Weil wir möchten und wir erkannt haben, dass eine Person, je schneller sie im Arbeitsmarkt drin ist oder im Arbeitsmarkt grundsätzlich drin ist, ist sie interessanter für einen neuen Arbeitgeber.
Obwohl das RAV Arbeitslosen unter die Arme greifen kann, die Zeiten der 70er und 80er Jahre sind endgültig vorbei, als es in der Schweiz praktisch keine Arbeitslosen gab. Peter Greif rechnet damit, dass es selbst in Zeiten einer Hochkonjunktur stets einige 10'000 Menschen in der Schweiz geben wird, die keine Arbeit haben. Und solange dem so ist, solange wird es auch die RAVs geben, ist er überzeugt.
Info 3, das Nachrichtenmagazin mit News und Einordnungen. Redaktion heute Valerie Wacker und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.